Es ist wieder Babypinkelnzeit und hier ist euer warmes Kräutersitzbad, hier ist euer Nippelbalsam, hier ist eure Po-Dusche, hier sind Max und nein, ich bin nicht der Frank, ich bin Sophia vom Podcast Mama Halblang.
Ja, lecko mio. Das, also, Chapeau, Madame. Also das wäre ja schon mal das erste Chapeau-Dusche, hätte ich jetzt mal direkt gesagt.
Danke.
Ne? Schön, dass du da bist. Für all diejenigen, die uns übrigens nicht bei Instagram folgen, diejenigen, die wir das nicht überraschen, für alle anderen, die sich jetzt fragen, was zum Teufel ist hier los? Wo ist Frank? Wo ist das Babypinkeln, was ich kenne? Was genau ist passiert? Ich kann es euch sagen, was passiert ist. 22. April, seines Zeichens ein Freitag, bekommen wir auf Instagram eine wunderbare Nachricht. Und ich weiß gar nicht mehr, wer war eigentlich der Erste, der uns geschrieben hat? Warst du das oder die Rebecca?
Das war ich.
Okay, gut. Also dann haben wir von dir die Nachricht bekommen, dass ihr den Podcast gehört habt von uns und das total cool fandet und eigentlich auch gerade gestartet habt. Und von da ergab sich, korrigier mich, aber ich würde sagen, ein kleiner Podcast-Flirt, ja, zwischen Mama Halblang.
Kann man so nennen, ja.
Ja, oder? Zwischen Mama Halblang und Babypinkeln. Und relativ zügig waren wir eigentlich auch schon dabei und haben gesagt, komm, wir machen eine gemeinsame Folge. Und von daher, heute spielt Frank auswärts bei Mama Halblang. Und du wiederum, liebe Sophia, kommst oder bist jetzt bei uns hier beim Babypinkeln. Also auch an alle da draußen, die ihr uns jetzt zuhört, schaut einfach mal vorbei. Mama Halblang hat das gleiche Thema, dann eben mit Rebecca und mit Frank. Von daher, ja, willkommen, liebe Sophia.
Danke.
Und dann mal vielleicht so ein paar Worte zu dir persönlich, zu dir auch als Mama und wer ist auch Mama Halblang?
Genau, ich bin Sophia vom Podcast Mama Halblang und wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, mache ich den Podcast nicht alleine. Ich mache den zusammen mit meiner Freundin Rebecca und wir tauschen uns alle zwei Wochen zu einem Thema aus, das alle Mamas im Alltag bewegt, also eigentlich genau wie ihr. Wir haben bereits über die Vereinbarkeit von Care-Arbeit und Familie gesprochen, über unser Körperbild während und nach der Schwangerschaft, unsere Geburten, auch über meine Kinderwunschzeit und auch über meine Fehlgeburten. Und zuletzt hatten wir auch unseren allerersten Gast, nämlich Anna Schneider, die Chefreporterin der Weltzeitung, die will keine Kinder. Also checkt das auf jeden Fall mal aus und lasst auch gerne ein Abo und eine gute Bewertung da und folgt uns bei Insta auf mamahalblang.podcast. Und ganz kurz zu mir, ich bin 26 Jahre alt und mein Sohn ist jetzt schon 13 Monate alt, ich kann es gar nicht fassen. Und ich bin auch noch in Elternzeit, genieße das gerade echt sehr. Langsam wird es schön warm draußen. Man muss irgendwie das Kind nicht mehr in drei Wollschichten packen, einfach unter den Arm klemmen und auf den Spielplatz. Das ist irgendwie eine Riesenerleichterung, oder?
So ist es, Sophia, und kann wirklich alles nur unterstreichen. Wir haben viele Folgen oder eigentlich, glaube ich, fast alle Folgen auch von euch gehört. Ganz toller Podcast. Schaut wirklich mal vorbei bei den Mädels von Mama Halblang. Bevor wir jetzt ganz tief eintauchen ins Thema Wochenbett und auch wie du es erlebt hast, möchte ich eigentlich noch mal eintauchen in eine Theorie, wo ich als Bücherdaddy, was du ja auch mitbekommen hast, dass ich verschrien bin als derjenige hier bei uns im Podcast, von vornherein eigentlich schon immer mal wieder loswerden wollte, hat nie wirklich den guten Zeitpunkt gegeben. Jetzt ist er da. Wusstest du, dass alle Babys deutlich zu früh geboren werden?
Ja, tatsächlich. Also wir Menschen, wir sind physiologische Frühgeburten. Das hatte ich auch im Schirm. Das hat mir meine Hebamme irgendwann erklärt. Und zwar müssen wir ungefähr 3 Monate zu früh auf die Welt gebracht werden, weil der Kopf sonst nicht durchs Becken passen würde. Und dann würde jedes Kind da einfach stecken bleiben. Und das führt dann dazu, dass noch gewisse Funktionen nicht so ganz ausgereift sind. Also die Darmfunktion zum Beispiel ist nicht ganz ausgereift. Und ja, einfach die gesamte Anpassung so an diese neue Welt, ist ja auch ein Schock für die Babys, ne? So aus der warmen Gebärmutter auf die kalte Welt. Und auch Tag- und Nachtrhythmus, das muss sich alles erstmal ein bisschen einspielen.
Genau so ist es über die genaue Zahl, also wie viele Monate wir zu früh geboren werden. Da wird hart drum gestritten, also der aktuelle, ich sag jetzt mal, Guru in diesem Bereich, der ist übrigens dieser Professor, heißt Pierre Dandossi im MIT, wir werden das wie immer auch verlinken bei uns in den Shownotes, geht sogar davon aus, dass eine Schwangerschaft bei Menschen, damit der Mensch mit den gleichen kognitiven Fähigkeiten auf die Welt kommen würde, wie ein Schimpanse zum Beispiel, 18 bis 21 Monate dauern müsste. Jetzt gucke ich dich gerade an. Ich tippe mal, du bist froh, dass die Evolution sich dafür entschieden hat, die Babys dann doch früher auf die Reise zu schicken, oder? Ich weiß jetzt nicht, ob du gerne schwanger warst oder nicht, aber 18 bis 21 Monate wäre wahrscheinlich schon ein dickes Ding.
Das wäre mir persönlich ein bisschen zu lang gewesen. Ich glaube, jede Frau hat irgendwann auch das Gefühl, dann so fertig zu sein. Dann kommt so dieser Moment so, okay, ich war gerne schwanger, ich habe es genossen, aber ich bin jetzt fertig damit. So, das war dann auch ganz drastisch bei mir.
Aber, kann ich mir mehr als vorstellen, aber der entscheidende Faktor ist es genau so, wie du sagst. Wir sind immer intelligenter geworden, die Köpfe sind immer größer geworden, die Evolution hat sich dazu entschlossen, die Kinder eher auf die Reise zu schicken. Und das ist der Hauptgrund für diese Hilflosigkeit. Und das, und jetzt kommen wir eigentlich auch zu dem Thema von heute, ist auch einer der Gründe, warum der Start mit einem Neugeborenen so wahnsinnig anstrengend ist, weil es eben komplett hilflos und eigentlich überhaupt gar nicht bereit ist für die Welt, weder psychisch noch physisch. Wochenbett, was ist es eigentlich genau? Lasst uns am besten diejenige fragen, die es am besten weiß, unsere Babypinkeln-Hebamme Mirjam. O-Ton ab.
Das Wochenbett beginnt tatsächlich mit Plazenta-Geburt und damit auch dann mit dem Verlassen des Kreißsaales. Und wenn alles einfach abgeschlossen ist und alles passt, so circa 3 bis 4 Stunden nach Geburt tatsächlich abrechnungstechnisch, da kriegt man dann ein Wochenbett bezahlt. Und das Wochenbett selber, es besteht darin, meine Aufgabe als Hebamme, dass ich überwache, dass die Rückbildung gut funktioniert bei der Frau, dass sie gut Milch bildet und dass auch die Brust, dass sie, wenn sie wund ist oder sonst irgendwie, dass sie da ihre Hilfen bekommt, dass sie gut weiter stillen kann.
Nice, ja, den Beginn vom Abrechnungszeitraum, den habe ich dann jetzt auch gelernt, sehr cool. Aber ja, genau das ist unser Thema heute, das Wochenbett. Das ist die Zeit direkt nach der Geburt bis zur Rückbildung der Gebärmutter und der Heilung der Geburtsverletzungen. Das dauert typischerweise so 6 bis 8 Wochen. Das heißt aber auch noch nicht, dass danach am Körper alles genauso ist wie vorher. Und genau, die Hebamme ist in dieser Zeit super, super wichtig. Da kann ich eurer lieben Miriam voll und ganz zustimmen.
Sophia, wie war denn dein Wochenbett?
Das ist eine Frage, die ich so pauschal nicht beantworten kann.
Ach komm.
Es war eine Achterbahnfahrt. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich meine, man muss erstmal in dieser Rolle ankommen. Man muss sich an einen völlig neuen Tagesablauf gewöhnen. Man ist absolut fremdbestimmt, wird irgendwie ins eiskalte Wasser geschmissen. Niemand kann einen darauf vorbereiten. Kein Kurs, keine Erzählung, kein Film, kein gar nichts. Von daher, es war krass und es war auch wunderschön. Aber es war vor allem krass.
Aber was bei dir auch krass war, du hast ja eine etwas andere Geburtsart gewählt als viele andere. Und deswegen war auch dein Wochenbett ein etwas anderes. Denn der Wochenbettstart bei den allermeisten ist im Krankenhaus. Das war bei dir gar nicht so, oder?
Genau, mein Wochenbett fing dann zu Hause an. Ich habe meinen Sohn um 16.45 Uhr zur Welt gebracht.
Aber nicht zu Hause.
Nein, nicht zu Hause. Aber um 22 Uhr saßen wir dann schon wieder zu Hause auf dem Sofa. Das heißt, ja, wir sind direkt nach der Geburt, haben wir noch ein bisschen im Kreißsaal gechillt. Da wurde ja die U1-Untersuchung gemacht. Wenn die Papiere fertig gemacht, bei mir wurde nochmal der Eisenwert im Blut gecheckt und so weiter. Und dann haben die uns guten Gewissens entlassen. Und wir sind dann mit dem Kleinen nach Hause gefahren und da ging dann das Wochenbett los.
Du hattest eine ambulante Geburt, ganz kurz. Warum hast du dich dafür entschieden?
Ich denke, dass man im Krankenhaus vor allem Zeit verbringt, wenn man krank ist. Und dass, wenn man gesund ist, dass man auch auf jeden Fall nach Hause kann. Zu Hause funktioniert vieles meistens besser, vorausgesetzt man hat eine gute Nachsorgehebamme. Aber meistens kann man sich einfach dann auch in dieser heimeligen Atmosphäre super fallen lassen. Man wird irgendwie nicht geweckt durch vielleicht eine Bettnachbarin oder ein anderes Kind oder durch irgendjemanden, der meint, irgendwie morgens um 5.30 Uhr irgendwie Fieber zu messen oder sowas, sondern man ist dann wieder in seinem kuscheligen Kokon. Ich meine, man hat sich dieses Nest ja auch irgendwie gebaut so. Und für mich gab es einfach keinen Grund, im Krankenhaus zu bleiben, wenn alle gesund sind. Dazu kam natürlich auch noch Corona, ne? Schwierige Besuchszeiten, generell eine erhöhte Infektionsgefahr und ich habe da eigentlich gar nicht lange nachgedacht und meine Hebamme hat mich dahingehend auch bestärkt und es war rückblickend die absolut beste Entscheidung.
Wir waren wie die allermeisten im Krankenhaus auch für die Zeit danach und jetzt kannst du vielleicht gleich noch so ein bisschen sagen, wie es dir körperlich ging, weil als Mann hat man ja, muss man fairerweise sagen, ja, also ich habe das dann schon körperlich ganz gut durchgestanden, diese Geburt, ne? Also,
oh, das ist aber schön. Das freut mich aber.
Nee, also Spaß beiseite, bei mir war es wirklich eher das Emotionale. Und ich muss auch sagen, so diese ein, zwei ersten Tage mit Baby, wir waren insgesamt 3 Nächte dort im Krankenhaus, hatten auch das Glück, ein Familienzimmer zu haben und ein Einzelzimmer zu haben. Also das hatte alles wunderbar dort funktioniert. Und das war für mich, und deswegen muss ich auch ehrlich gesagt sagen, rückblickend diese räumliche Trennung, dass man erstmal nicht zu Hause war, war irgendwie auch ganz cool, weil du hast gerade schon von einem Kokon gesprochen. Für mich war das auch wie ein Kokon, weil es war halt irgendwie dieser abgeschlossene Raum, den wir auch mehr oder minder nicht verlassen haben, 3 Tage lang, wo wir halt auch umsorgt wurden. Das war für mich so eine totale emotionale Bubble irgendwie. Um da mal ein Beispiel zu geben, ich glaube, am 2. Tag, den 1. Tag hat unser Kleiner sowieso nur gepennt. Am 2. Tag war er dann so ein bisschen mehr wach, aber größtenteils natürlich auch nur gepennt. Und irgendwann hatte ich ihn auf dem Arm und er schlief und meine Frau schlief auch. Und dann, ich war aber irgendwie wach und konnte nicht schlafen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, hörst du mal ein bisschen Musik. Und dann habe ich die Playlist gehört, die ich die Monate vorher immer gehört hatte irgendwie auf Spotify. Und ich weiß noch genau, das allererste Lied auf dieser Playlist war von Gregor Meile, Dann bin ich zu Haus. Ich weiß gar nicht, ist noch nicht mal eines meiner Lieblingslieder. Aber so, ich mach die Musik an und mir laufen die Tränen. Und ich habe gedacht, so, hä?
Was ist denn jetzt los?
Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, Moment, mach's kurz mal auf Pause. So, dann habe ich nochmal den Kleinen angeguckt, so, und dann habe ich gedacht, da habe ich nur mal kurz durchgeatmet und habe ich auf Play gemacht und dann lief mir wieder die Tränen. Und keine Ahnung, wieso genau das Lied das so getriggert hat oder so, aber das war für mich einfach so ein...
Oh, Schwein, sorry.
Alles gut, geh mal rein.
Okay, so, da bin ich wieder. Sorry.
Ja, da bist du wieder.
5 Tage später, aber...
Ich wollte gerade sagen, kurz zur Erklärung, als du weggingst, war es Dienstag. Jetzt ist Sonntag.
Kleine Unterbrechung, aber ja, ich musste zu meinem Kind und er hat mich nicht losgelassen. Ich durfte nicht mehr rausgehen, deswegen kleine Unterbrechung, aber hier geht's weiter.
Wie du und alle, die uns regelmäßig zuhören, auch wissen, das ist nicht zum ersten Mal passiert. Bei der Namensfolge gegen Ende ist Jona genau das Gleiche passiert wie deinem Sohn. Und irgendwie finde ich auch ganz cool, dass zu so einem Baby-Podcast irgendwie gehört, das anscheinend irgendwie wohl auch dazu.
Ja, ich bin ganz froh, dass es dir schon passiert ist. Deswegen ist es mir jetzt nicht mehr ganz so krass unangenehm. Von daher, ja, ist einfach hier die Realität.
Es ist die Realität und... Die Realität war, und da um nochmal kurz anzuknüpfen, da wo wir aufgehört hatten, war für mich auch dort in den ersten 1-2 Tagen eine echte, ja, emotionale
Achterbahnfahrt war es bei mir.
Ja, also Achterbahnfahrt war es bei dir, aber Achterbahnfahrt bedeutet ja Hochs und Tiefs.
Ja.
Was waren die Hochs und was waren die Tiefs?
Die Hochs waren, oh mein Gott, mein Baby, ich liebe dich, ich bin hierfür gemacht, das ist wunderschön, ich bin auf Wolke 7, ich will 10 Kinder, am besten alle hintereinander. Und die Tiefs waren, ich kann nicht mehr, ich bin müde, ich muss nachts zum 5. Mal aufstehen, ich habe Hunger, meine Brüste tun weh, meine Nippel tun weh und kann ich überhaupt dieser Rolle gerecht werden und totale Zwangsgedanken auch, Verlustgedanken auch.
Aber alles schon auch so in den ersten, ich sag mal so 2-3 Tagen oder ist das jetzt schon so eine, schon die ersten Wochen eigentlich?
Ja, doch, das waren die ersten 2 Wochen waren diese Gefühle alle sehr konzentriert, auf jeden Fall. Also ich habe ja dieses Wochenbett auch richtig gelebt, also ich habe so richtig im Bett gebrütet und da war das einfach super intensiv. Also ich habe die Gefühle auch alle zugelassen, ne? Ich habe mich da so richtig reingefühlt und das auch mal mit meiner Hebamme reflektiert. Die hat sich jeden Tag da eine Stunde Zeit genommen für uns. Und deswegen, volle Achtermannfahrt, ja.
Okay, also bei mir jetzt aus der Männerrolle war es gerade im Krankenhaus in den ersten 2-3 Tagen wirklich eine positive Emotionalität, die körperliche Seite, die habe logischerweise ich ja nur anhand meiner Frau gesehen. Wie ging es dir denn eigentlich körperlich so in den ersten paar Tagen danach?
Ich hatte ein paar Geburtsverletzungen, also es ist relativ häufig. Fast alle Frauen haben Geburtsverletzungen.
8 von 10 haben was, was unter Geburtsverletzungen fällt. Also von daher.
Genau, ist ganz normal. Ja, also ein bisschen gerissen. Ja, ein bisschen geschürft, ein bisschen gerissen, irgendwie sowas. Und ich wurde halt auch so ein bisschen genäht und das hat echt geziebt und wehgetan. Also vor allem, wenn ich im Bett gesessen habe, um den Kleinen zu stillen. Dann hat mir nach ein paar Tagen meine Hebamme die Fäden gezogen. Und das hat auch nochmal übertrieben wehgetan. Dann irgendwann Milcheinschuss an Tag 2 oder 3. Meine Brüste haben super wehgetan und die Nippel waren einfach irgendwann wund. Da hatte ich dann so Silberhütchen, das hat gut funktioniert. Für untenrum hatte ich so Eisbinden. Also ich habe mir einfach so eine Kühlkompresse unten mit in die Unterhose reingelegt. Das war auch super. Und dann Nachwehen ist ein Thema. Ey, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Sobald ich das Kind angelegt habe zum Stillen, angefangen meine Gebärmutter zu krampfen und sich zusammenzuziehen. Und das war irgendwie so nochmal, man wurde nochmal so erinnert an diesen Wehenschmerz und sowie extrem starke Periodenschmerzen. Habe ich auch die ersten 2 Tage irgendwie Schmerztabletten genommen. Das wurde dann aber besser.
Wie hast du das geschafft?
Ja.
Wenn man sich halt überlegt, die Geburt an sich ist ja schon der ultra krasse Marathon für den Körper. Und dann bräuchte man danach ja eigentlich erstmal einen Wellnessurlaub. Aber man hat keinen Wellnessurlaub, sondern man kommt in eine...
Ja.
In einen neuen Lebensabschnitt und Tage mit ganz wenig Schlaf und trotzdem immer noch viel Schmerz.
Das ist das Gegenteil von Wellness, ja.
Woran hast du dich da irgendwie so ein bisschen hochgezogen oder wie hast du das eigentlich so geschafft?
Ja, natürlich die totale Glückseligkeit, dass mein Kind endlich da ist, dass es gesund ist. Der Blick aufs Baby und der Gedanke, das ist das süßeste, beste Wesen, was ich jemals gesehen habe. Das hat mich natürlich täglich immer wieder gepusht. Dann einfach die Kommunikation mit meiner Hebamme, mit meinem Mann, mit meiner Schwester, meiner Mutter. Also dieser Austausch auch unter Frauen hat mir total geholfen. So diese Verbundenheit auch. Man fühlt sich als frisch gebackene Mutter plötzlich von heute auf morgen extrem verbunden zu allen Müttern da draußen. Man denkt so, yo.
Willkommen im Club.
Ich weiß, was geht. So, yo. Ja, willkommen im Club. So, man spürt diese, es ist eine richtig magische, vibrierende Verbindung. Und dann habe ich auch wirklich meinen Körper gepflegt. Also, die Zeiten, wenn der Kleine wirklich mal gut geschlafen hat, habe ich genutzt, um dann in die Badewanne zu gehen, habe Vollbäder gemacht, Sitzbäder gemacht, mich eingecremt, mich irgendwie frisch gemacht, damit ich mich wohlfühle. Und das waren dann so meine kleinen Wellness-Momente im Alltag. Und mein Mann hat mich sehr gut gefüttert. Also der hat mir morgens immer ein gutes Frühstück gemacht, mittags gekocht und so. Das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man gut gemästet wird. Ja.
Und auch schön, dass du und dein Mann und auch die Hebamme, ihr euch da alle gegenseitig unterstützt habt, weil du hattest ja die ambulante Geburt und warst dann ja auch direkt zu Hause. Bei uns war es so, wir wurden umsorgt in der Klinik.
Das ist auch cool.
Hatten auch eine Klinik, wo uns echt extrem viel abgenommen wurde. Also ich musste eigentlich, sage ich dir, Sophia, fast drum kämpfen, mal am 3. Tag mal selber wickeln zu können, weil die eigentlich, also die Kinderkrankenschwestern und so, die da reinkamen, eigentlich immer direkt das Baby einfach genommen haben, gewickelt haben und meinten so, legen Sie sich mal hin und sowas alles. Gab übrigens dort eine Lieblingskrankenschwester, die wir hatten, hätte eigentlich auch unsere irgendwo zwischen unserer Mutter und unserer Großmutter, glaube ich, altersmäßig sein können. Und die war ganz, ganz toll. Da war, glaube ich, auch ein bisschen verknallt in unseren Kleinen. Und die hat übrigens einen großartigen Tipp gegeben, den ich an dieser Stelle mal loswerden möchte. Kann ich aber mal kurz, können wir direkt, auch wenn es so ein bisschen ein Themensprung ist, ob das vielleicht für dich auch passt. Und die meinte, jetzt verrate ich Ihnen mal einen Tipp. Ja. Und wir hatten da logischerweise keine Ahnung, erstes Kind und sowas alles. Wenn Sie wollen, dass das Kind einigermaßen gut schläft nachts, dann wickeln Sie nicht nachts. Und am besten fangen wir gleich hier im Krankenhaus damit an.
Okay, Ansage.
Und das haben wir dann auch gemacht. Und man weiß natürlich dann irgendwie nie, was genau wirkt und was nicht wirkt. Aber haben wir auf jeden Fall gemacht. Und auch wenn der Kleine nicht immer mega super geschlafen hat, aber nachts hat er eigentlich immer ganz gut geschlafen. War das was ihr eigentlich auch, kurzer Exkurs, nachts nicht wickeln, etwas, was ihr gemacht habt oder nicht gemacht habt, besser gesagt?
Ich habe das komplette Gegenteil gemacht.
Viel gewickelt nachts,
nämlich,
oder was?
Ich habe ganz früh mit dem Abhalten angefangen. Also auf Englisch nennt sich das Elimination Communication. Auf Deutsch nennt sich das Windelfrei oder Abhalten.
Ach, mit diesem Geräusch und dann Pipi machen oder was? Mit dem Geräusch über der...
Genau, also es geht Es geht im Prinzip darum, die körperlichen Signale des Kindes kennenzulernen und das Kind dann dem Kind die Möglichkeit zu geben, sich zu erleichtern, also Pipi und Kaka zu machen. Und das kann man halt wirklich ab Geburt machen. Und ich habe das dann an Tag 5 oder 6 mal probiert, weil meine Hebamme hat mich dann gefragt, also die hat das auch unterstützt und angeleitet, hat mich gefragt, so ja, weißt du denn, wann der Kleine mal Kaka machen muss? Und ich meinte, ja, kann ich mir ungefähr vorstellen. Und sie meinte dann, probier's mal einfach mal, wenn du die Zeichen siehst, Windel abmachen und ihn einfach über ein Gefäß abhalten, über ein kleines Töpfchen. Und das habe ich dann angefangen. Und dann irgendwann hat er einfach gar nicht mehr anders gemacht. Also er hat dann nicht mehr in die Windel gekackert, sondern nur, wenn ich ihn abgehalten habe. Was natürlich dazu führte, dass ich da auch nachts ständig an der Wickelkommode stand und pss, 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 pss,
oh Mann,
dieses Geräusch gemacht habe, damit er sich erleichtern kann.
Aber habt ihr das dann durchgezogen im Endeffekt?
Ich habe es komplett durchgezogen und das hat funktioniert, bis er, glaube ich, 8 Monate alt war. Also irgendwann wird es natürlich immer weniger, die Ausscheidungen werden immer weniger, aber oder halt die Abstände dazwischen immer länger. Ja.
Aber noch mal kurz, was ist der Vorteil davon?
Der Vorteil ist, also ich habe das oder habe darüber gelesen, dass viele Kinder weniger Bauchweh haben, dann, dass es halt eine natürliche Art und Weise ist, sich zu erleichtern. Also die Kinder haben angeborenes Sauberkeitsempfinden und auch ein Sauberkeitsbedürfnis und man unterstützt sie halt darin. Und ich habe bei meinem Kind halt ganz klar gemerkt, so der wollte dann auch nicht in die Windel machen. Der hat dann gewartet, bis ich ihn abgehalten habe. Und es ist halt eine tolle Bindung, die man hat irgendwie und da findet sehr viel Kommunikation statt. Aber es ist auch unfassbar anstrengend.
Ich wollte gerade sagen, also das ist auf jeden Fall, großer Respekt. Ich glaube, unsere Hebamme, die gute Elke übrigens, die hat das Thema auch irgendwann mal aufgebracht, aber aus unterschiedlichen, also wir haben irgendwie dann...
Ist mega gegen Verstopfung auch zum Beispiel. Also ja, also für mich hatte das nur Vorteile und für mein Kind glaube ich auch. Aber ich kann es auch voll verstehen, wenn man sagt, okay, da ist mir viel zu viel Stress, ich habe andere Sorgen. Kann ich sowas von nachvollziehen, ja.
Aber ich finde es echt spannend und es ist natürlich auch total cool jetzt hier mit ambulanter Geburt und dann mit dem Abhalten, hieß es, oder?
Genau, ja, Elimination Communication auf Englisch.
Elimination Communication. Ja, genau. Lecco mio.
Und auf Deutsch wird es oft windelfrei genannt, aber die meisten Kinder haben dann trotzdem eine Windel an.
Ja. Okay.
Ist eine eigene Podcast-Folge an sich. Wenn eure Hörer da Interesse haben, komme ich nochmal rein und erkläre.
Wollte ich gerade sagen, dann machen wir nochmal, kommst du nochmal wieder und dann sprechen wir über breifrei und windelfrei und alles frei.
Bin ich am Start, ja.
Auf jeden Fall waren wir dann ja irgendwann auch nach 3 Tagen ist selbst der schönste Klinikaufenthalt, der wirklich bei uns total cool war, ist dann vorbei und dann mussten wir nach Hause und dann rächte sich so ein bisschen, dass wir wenig gemacht hatten in der Klinik, weil wir dann eben auch keine wirkliche Ahnung hatten. Und es gab einen großartigen Moment, der Kleine pennte, als wir zu Hause ankamen und dann haben wir den aus dem Kinderwagen rausgenommen und haben dieses Bassinett, was da oben auf dem Kinderwagen ist, haben wir dann einfach in die Wohnung gestellt und so ein bisschen ans Fenster gestellt und haben ihn dann weiterschlafen lassen und haben uns dann da so hingestellt und haben den Kleinen angeguckt und dann haben Heidi und ich uns angeguckt und dann gab es einen Gedanken und wir wissen genau, wir wussten in diesem Moment genau, dass wir beide das Gleiche denken. Was machen wir, wenn der gleich aufwacht? So, und es dämmerte mir schon im Krankenhaus, allerdings so in diesen ersten Stunden alleine zu Hause war das dann relativ klar, dass so wie wir uns das vorgestellt hatten, also ich bin die ersten 4 Wochen übrigens zu Hause geblieben, habe nicht gearbeitet. So wie wir uns das vorgestellt hatten, würde das wahrscheinlich nicht laufen. Denn in meinem Kopf war so Folgendes. Ach ja, wir sind ja 2 Leute. Ein Baby hatte natürlich vorher...
Guter Personalschlüssel.
Genau, 2 Leute, ein Baby, das pennt 17 Stunden am Tag im Schnitt. Wie anstrengend soll das Ganze schon sein? Und meine Frau ist dann so irgendwie im Schlafzimmer und stillt dann da so ganz angenehm bei und im Hintergrund läuft klassische Musik und ich bin in der Küche und koche so immer 3 Gänge.
Und zupfst die Salatblätter vom Feldsalat.
Genau, zupfst die Salatblätter und mache irgendwie noch eine Beurre Blanc oder sowas alles. Und in diesem Moment wurde uns dann relativ schnell klar, so wird es nicht laufen. Und für all diejenigen von euch, die noch keine Babys haben, vielleicht jetzt einfach mal kurz so durch den Alltag geführt mit einem paar Tage alten Baby, oder?
Ja.
Also 24 Stunden hat der Tag. Was würdest du sagen, Sophia? Gestillt wird praktisch eigentlich immer, oder? Aber wie oft so alle?
Also wenn ich schätzen muss, so 173 Mal.
Nee. Aber im Schnitt wahrscheinlich so irgendwie alle so 3 Stunden ungefähr, oder?
Also ich hab, glaube ich, doch mehr gestillt. Ich habe, glaube ich, so alle 30 Minuten bis 2 Stunden so, ja.
Okay, also das auf jeden Fall würde ich sagen relativ.
Das ist eigentlich schon ein Vollzeitjob dann.
Genau, also jetzt nehmen wir mal an irgendwie so ja. 2 Stunden, also alle 2 Stunden der gesamte Ablauf mit allem Pipapo und Ansätzen, und du hast gerade die Silberhütchen erwähnt danach, und das Ganze dauert mit Sicherheit eine halbe Stunde, würde ich mal so sagen, mindestens, ja. Oder?
Das heißt, man rastet also da so richtig auf dem Sofa ein. Also ich habe mir da auch immer so ein richtiges Cockpit eingerichtet. Ich hatte so einen kleinen Trolley mit so Müsli-Riegeln, weil ich musste mir beim Stillen noch immer was reinfahren, weil ich immer so einen Heißhunger bekommen habe. Wasserflasche. Und ich wusste halt genau, wenn ich mich da jetzt hinsetze und anfange zu stillen, ich komme da jetzt erstmal nicht weg. Das heißt, Handy, Aufladekabel, was zu trinken, Müsli-Riegel, Stillkissen, Decke, weiß nicht, dann pflanzt man sich dahin und dann weiß man, da ist man erstmal jetzt eingerastet so. Und das ist wirklich ein Vollzeitjob.
Das heißt also, da kann man auf jeden Fall schon mal mit rechnen, dass 6 bis 8 Stunden vom Tag gehen auf jeden Fall da drauf. Ja. So, und dann, sagen wir mal, wenn man das Windelfrei-Konzept macht, wahrscheinlich noch krasser, aber ja. Wenn man normal wickelt, wird in der Regel, sagen wir mal, schon irgendwo auch alle 3 Stunden, würde ich mal sagen, gewickelt. Je nachdem, wie das Baby so drauf ist, wird halt auch gerne Kaka gemacht direkt nach dem Stillen, oder? Das triggert ja auch oft den Darmreflex. Das heißt also, da kann man auf jeden Fall von ausgehen, dass dann mit der Wickelei, die natürlich auch am Anfang lange dauert, weil man selber keinen Plan hat, da gehen irgendwie nochmal 4-5 Stunden mindestens drauf. Und
ja,
da sind wir schon irgendwie bei 15, 16 Stunden. Da hat noch keiner gegessen, ja. Da hat noch keiner geschlafen, da hat noch keiner eingekauft, da hat noch keiner geduscht. Ja. Und jetzt dämmert's vielleicht dem einen oder anderen, so wie eigentlich bei uns. Und die gute Elke, unsere Hebamme, hat nämlich da immer gesagt, Leute, ich kann euch sagen, wenn mittags um 12 jeder geduscht und gefrühstückt hat, ja, von den Erwachsenen.
Dann ist ein guter Tag.
Voila, ja, dann ist es ein guter Tag.
Das fühle ich, ja.
Und als sie das am Anfang gesagt hat, haben wir gedacht, sag mal, was meint die denn?
Sag mal, Elke, bist du Langschläfer oder was? Was ist denn los?
Ja. Wir haben gedacht, aber es kann doch alles gar. Aber das ist so, also kannst du es nachvollziehen? Ich meine, du hattest mir schon erzählt, du so ein bisschen Erfahrung hattest du familiär mit kleinen Babys. Deswegen, dich hat es nicht ganz so. Für dich war es nicht ganz so in die Fresse wie für uns.
Ja.
Vielleicht erläuterst du das kurz, warum du so ein bisschen so einen Vorsprung hattest gegenüber vielen.
Genau, also ich habe 2 relativ kleine Geschwister. Also ich bin jetzt 26, mein kleinster Bruder ist 14 und meine kleinste Schwester ist gerade 11 geworden. Das heißt, ich war halt so als Teenie dann da voll mit eingebunden. Natürlich auch total freiwillig und einfach eine lebendige Babyborn und mich dann darum gekloppt, auch damit anzupacken und zu helfen, und war da mit Herz und Seele dabei. Deswegen weiß ich auch einfach, was diese neugeborene Zeit so ein bisschen mit sich bringt. Aber so oder so, also dann, wenn man das selber einfach erlebt, ist es ein Schlag in die Fresse. Und bei mir war das so, nach ein paar Tagen sickerte auch rein, so, okay, fuck, das ist jetzt einfach mein Alltag und ich komme da jetzt auch erstmal nicht raus.
Das ist so krass auch, finde ich.
Und das war ein richtiger Depri-Punkt auch so, obwohl ich überglücklich war und weil meine Kinderwunschzeit ja auch ein bisschen länger ging, das wisst ihr, wenn ihr bei Mama Halblang mal reinhört, war das dann echt so, oh scheiße, fuck. Und ja, es ist ein richtiger Grind. Also auch nachts dann so, das Kind regelt sich und wälzt sich, man weiß, man muss jetzt aufstehen. Das ist eine richtige Quälerei auch. So, da kann man noch so gut vorbereitet sein durch Geschwisterkinder. Da gehen die Eltern teilweise echt richtig durch die Hölle, muss man mal so sagen auch. Kann ganz schön heftig werden.
Wie hast du es eigentlich da geschafft? Weil man muss ja auch, also gerade auch mit dem Stillen und so, man muss ja auch entspannt bleiben irgendwie, zumindest es probieren, oder? Ja. Und irgendwie auch ruhig bleiben, weil wahnsinnig viel Stress auszusenden ist auch überhaupt nicht gut für den eigenen Körper, fürs Baby. Auch da wieder so ein bisschen die Frage, so wie hast du das geschafft, dich auch selber da irgendwie ab und zu mal wieder ein bisschen runterzukriegen, wenn so ein Tagesablauf so aussieht, wie gerade skizziert?
Ja, kann ich dir sagen, und zwar alle möglichen Stör- und Stressfaktoren komplett eliminieren, und das bedeutet kein Besuch. Also kein Besuch, niemand in eure Höhle reinlassen. Allerhöchstens irgendwie Familie oder Freunde darum bitten, Essen vor die Tür zu stellen und dann aber auch nicht darauf zu bestehen, irgendwie das Baby nochmal anzuglotzen, sondern wirklich sich diesen Kokon bauen. Also mein Mann, mein Baby und ich, wir lagen die ersten paar Tage wirklich alle nackt im Bett und haben dieses Bonding gemacht. Also wir lagen echt alle in unserem großen Bett unter einer Decke, haben gekuschelt und gebondet. Und klar, mein Mann hat sich viel um Papiere gekümmert, er war auch einkaufen. Er hat für uns gekocht und hat sich um administrativen Kram gekümmert. Aber wir haben das so richtig zelebriert, diese kleine Blase. Und ich glaube, das ist super, super wichtig dafür, dass alles funktioniert. Weil es bringt niemandem was, wenn an Tag 3 plötzlich die Schwiegereltern vor der Tür stehen und Schwiegervater irgendwie anfängt, irgendwie über das letzte Fußballspiel zu reden. Ey Leute, nichts gegen euer Fußball, aber das hat da im Wochenbett nichts zu suchen. Und spazieren gehen und sowas ist dann auch noch nicht drin. Ja.
Und war da nicht irgendwie, Sophia, Corona auch ein bisschen ein Segen?
Voll, ja. Also klar, man konnte das dann irgendwie zu der Zeit vorschieben, aber wir haben auch ganz ehrlich gesagt so, Leute, die ersten paar Tage, die erste Woche machen wir hier ganz alleine und ich würde beim nächsten Mal, glaube ich, die Zeit auch noch so ein bisschen weiter ausdehnen. Weil ich habe mich dann am Ende, ich habe zwar gesagt, okay, fühle dich nicht gezwungen zu irgendwas, aber am Ende habe ich doch irgendwie mich so ein bisschen dazu gezwungen gefühlt und wusste, alle wollen den Kleinen kennenlernen. Habe dann gesagt, okay, ihr könnt Samstag kommen, ihr könnt Sonntag kommen. Meine Hebamme meinte, ja, ist immer gut, wenn auch so ein Tag dazwischen ist, Zwischenbesuch, dass man nicht so jeden Tag jemanden hat. Und ja, deswegen. Aber auch so mit Spazierengehen und so Zeit lassen, Mann, ey. Ihr könnt noch 100 Jahre lang mit dem Kinderwagen und dem Latte Macchiato irgendwie durch den Park laufen. Das muss nicht in den ersten paar Wochen passieren. Da kann man echt zu Hause bleiben und so ganz gelassen angehen lassen. Wie war es denn bei euch mit Besuch?
Wir haben auch auf jeden Fall Eintritt genommen und der Eintritt war gekochtes Essen.
Ja, Hammer.
Also wurde dann eine Lasagne mal vorbeigemacht. Aber ich muss auch hier sagen, was ich echt cool fand, war, also es waren ja nur Freunde bei uns, weil die Eltern leben halt weiter weg, also sowohl in meinem Fall als auch im Fall meiner Frau. Deswegen, das war da, stand da eh nicht zur Debatte, dass die da in den ersten Tagen vorbeikommen. Aber die Freunde waren auch sehr rücksichtsvoll. Das waren alles Freunde, die keine Kinder hatten, aber die sofort auch ein gutes Fingerspitzengefühl dafür hatten und sagen, ihr sagt sofort Bescheid, wenn wir irgendwie gehen sollen oder so. Es gab, das war jetzt.
Und haben die auch im Haushalt geholfen? Also haben die auch mal die Spülmaschine ausgeräumt oder irgendwie sowas?
Sie haben es, glaube ich, sogar angeboten, aber wir hatten da, das war soweit dann, soweit okay. Aber haben Essen mitgebracht und waren auch total cool. Und es waren, wir hatten, glaube ich, echt nur zwei Freunde auch da in den ersten ein, zwei Wochen. Von daher, ich kann.
Und wie lange sind die geblieben?
Stunde vielleicht.
Weil ich fand immer so, ja, ich wollte gerade sagen, weil ich war nach einer Stunde immer exhausted. Also eine Stunde mit Besuch und dann wollen die auch alle wissen, wie war die Geburt, wie läuft das und bla und stellen so viele Fragen und ist alles so emotional auch und die Großeltern sind irgendwie berührt und nach einer Stunde war ich immer platt, wirklich ja, platt.
Auf jeden Fall. Ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das war wahrscheinlich so eine Mischung aus Corona und einfach sehr gutem Fingerspitzengefühl unserer engen Freunde hier in Zürich. Die Zeit war, das war da echt okay. Wir haben da kein großes Problem.
Schön.
Vielleicht noch ein kurzes Thema aus dieser Zeit. Schlafen ist ja ein Riesending. Also der eigene Schlaf und natürlich auch der Kinderschlaf. Und
welcher Schlaf?
Welcher Schlaf? Wir haben, und es fehlt eigentlich, der fehlte eigentlich fast in unserer großen Produktefolge, ist mir nämlich im Nachhinein aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, wann kann ich ihn nochmal reinbringen? Alle wissen ja, ich bin der Riesentrage-Fan, aber ich bin auch ein Riesen-Swaddle-Fan. Mhm. Habt ihr geswaddelt in den ersten Tagen und Wochen?
Ja, meine Schwester, die ist ausgebildete Krankenschwester und hat auch auf der Babystation gearbeitet und sie meinte, da hat sie alle Babys immer super fest eingepuckt und die haben geschlafen und hat bei uns nicht so mega gut funktioniert. Also okay. Der Kleine hat sich da irgendwie seine Arme immer rausgewiggelt. Ich weiß, es gibt super viele verschiedene Pucksäcke und mit Hände hoch, Hände runter und keine Ahnung was. Nee, es war nicht so ein Riesenthema bei uns.
Okay,
also, aber Tragen war ein Riesenthema auf jeden Fall.
Okay, also bei uns hat das wirklich sehr gut funktioniert, muss man sagen. Also hier auch an alle, aber das ist jetzt auch schön, dass du das eigentlich sagst. Das ist natürlich wie alles auch kein Patentrezept, oder? Aber
bei den meisten Babys funktioniert das ganz gut, glaube ich. Also viele mögen das, ja.
Es scheint wirklich echt ganz gut zu funktionieren für diejenigen, die jetzt verwirrt sind gerade, ja, also alles, was im Grunde genommen, und ich gehe mal ganz kurz zurück zu der Wissenschaft am Anfang der Folge heute, also dieses Thema, dass Babys deutlich zu früh geboren werden und deswegen einfach hypernervös sind, alles, was sie in irgendeiner Form zurückbringt in den Mutterleib gedanklich, tut gut, oder? Und dieses sogenannte Swaddeln oder Pucken, also das ist wie so eine Art, also ein Kumpel in einer unserer WhatsApp-Gruppen hat mal gesagt, so eine Art Zwangsjacke für das Baby, was übrigens ja. wirklich auch konzeptionell durchaus stimmt, aber ja. man kann das wie bei den Tragen auch einfach selber binden, man kann das aber auch von der Industrie vorgefertigt kaufen und da geht es einfach darum, dass der Bewegungsdrang und auch dieser sogenannte Moro-Reflex, das ist dieses Fallen, was wir übrigens alle auch von uns noch kennen, wenn wir irgendwie so kurz vorm Einschlafen sind und dann fährt noch mal so ein dann fährt noch mal so ein gefühlt irgendwie so ein Elektroschocker durch den Körper, ja, das passiert den Babys dann viel viel häufiger und dieses Einswaddeln und Einpucken bietet eben eine Möglichkeit hier, dass das alles etwas reduziert wird und hat unserem Kleinen auf jeden Fall sehr geholfen. Von daher würde ich mal sagen, probiert's aus. Jetzt bei Sophia, du hast es gerade gesagt, ist natürlich kein Präsentrezept.
Ja, oder so eine Begrenzung mögen viele Babys, ne?
Ja.
Also viele Babys mögen es auch, wenn sie irgendwie was am Kopf und an den Füßen spüren. Und man kann ja auch aus dem Stillkissen so eine kleine Umrandung machen und sowas natürlich immer nur unter Aufsicht und so. Da muss man immer gucken, dass die Luft auch gut zirkuliert und da nicht zu viel rumbasteln, sondern dann vielleicht auch zertifizierte Produkte sich mal anschauen. Aber jede Hebamme kann da, glaube ich, auch ganz gut beraten. Die haben da richtig viel Erfahrung mit, was das angeht.
Wir haben, Sophia, gerade schon so ein bisschen drüber gesprochen, über auch das seelische Wohlbefinden. Ein Riesenthema ist auch die Wochenbettdepression bei Frauen. Gibt's allerdings auch bei Männern, muss man fairerweise sagen. Ist natürlich bei Frauen bekannter und irgendwo auch ausgeprägter. Sonst, was hat dir eigentlich immer die Gewissheit gegeben und auch das Selbstbewusstsein gegeben, um zu wissen, bei mir ist psychisch alles immer noch im Lot?
Oh, das weiß ich auch gar nicht so richtig. Ja, ich glaube, es war am Ende wirklich meine Hebamme, die mir immer das Feedback gegeben hat, dass das alles ganz normal ist, was ich empfinde. Und natürlich auch aus allerlei Podcasts und Hebammen-Podcasts, die ich gehört habe, dass man einfach irgendwie weiß, damit ist man nicht alleine und es geht den meisten Mamas so.
Kannst du mal ein Beispiel geben, weil du gerade sagtest, das ist alles normal, was man empfindet. Was hast du denn da so empfunden?
Ja, da kann ich nur wieder so als symbolisch diese Achterbahnfahrt irgendwie heranziehen. Einfach einmal auch dieses körperliche Kaputtsein, also bin ich ganz ehrlich, ich war einfach die Tage nach der Geburt, die Wochen körperlich auch echt kaputt. Also man hat ja auch diese Rektusdiastase, ne, durch den großen Bauch, durch die Schwangerschaft sind die Bauchmuskeln ja zur Seite gewichen, da hat man einen großen Bauchmuskelspalt, die Gebärmutter muss sich zurückbilden, alles fließt, meine Hebamme hat das immer so erzählt, alles fließt im Wochenbett, die Tränen fließen, der Schweiß fließt, das Blut fließt, also der Wochenfluss, die Milch fließt und die Tränen fließen auch. Das ist so ein Häutungsprozess, so habe ich das damals auch empfunden. Man häutet sich irgendwie Tag für Tag, man wird zur Mutter. Und der Prozess, also dass ich wirklich auch in dieser Rolle angekommen hat, aber in ein Jahr gedauert. Aber deswegen, es war so ein krasser Schock irgendwie. Die ersten Wochen waren für mich die krasseste Erfahrung meines ganzen Lebens. Einfach, weil es so viel Liebe, aber auch so viel Verzweiflung und so viel Ausgeliefertsein auch. Dieses Ausgeliefertsein in der Situation, glaube ich, das hat mich ganz schön kaputt gemacht auch teilweise. Wo ich dann weiß, okay, jetzt kann nur ich helfen.
Aber würdest du sagen, du hattest einen Babyblues?
Ja, was ist ein Babyblues? Also ein Babyblues ist ja keine Wochenbettdepression, oder? Babyblues sind diese, man sagt ja Heultage auch, irgendwie diese paar Tage nach der Geburt. Ja, ich habe die ersten 10 Tage nach der Geburt jeden Tag geheult. Ich hatte immer irgendeinen Grund. Also sei es jetzt, oh mein Gott, mein Baby ist so perfekt und süß, ich liebe es über alles, bis hin zu, fuck, was ist, wenn mir irgendwas passiert und mein Baby ohne Mama aufwächst, bis hin zu, fuck, was ist, wenn meinem Baby was passiert, das überlebe ich nicht. Und auch Gedanken wie, scheiße, mein Leben ist im Arsch, weil ich jetzt irgendwie nie wieder schlafen kann. Oder auch an Tag 10 ist der Bauchnabelrest abgefallen. Deswegen, das hat mich auch in die Tränen getrieben. Deswegen, also ich habe 10 Tage lang eigentlich immer einen Grund gefunden. Hat auch, glaube ich, hormonell viel dazu beigetragen, dass das so war.
Und wie hast du dich da rausgeholt aus dem jeweiligen Loch?
Ich glaube, einfach weitermachen. Das klingt jetzt ein bisschen stumpf, aber die nächste Aufgabe, das nächste Stillen, das nächste Windelwechseln ist schon eine Ecke weiter. Und
der Kleine braucht dich.
Einfach weitermachen. Das ist einfach der Grind. Das ist dieser Mama-Grind. Wie war das denn bei euch? Hat deine Frau auch geweint die ersten Tage?
Also bei uns war es auch eine sehr emotionale Zeit, also bei mir hat es ja da schon angefangen mit der Heulerei im Krankenhaus. Nein, aber jetzt, jetzt Spaß beiseite. Was du jetzt gerade so erzählst, dass auch, ja, meine Frau hat auf jeden Fall auch häufiger, deutlich häufiger geweint, als sie sonst, wenn überhaupt gar nicht vergleichbar. Was bei uns noch dazu kam, was dann auch ziemlich krass war, meine Frau hat einen Todesfall erlebt in der Familie in der Zeit, eine Woche nachdem der Kleine geboren wurde. Und dann kam da, jetzt muss ich fairerweise sagen, das war etwas, sagen wir mal, das war nach langer Krankheit. Von daher, das war irgendwo erwartet. Das hat es aber nicht weniger schwierig und weniger schlimm gemacht. Und dann kam natürlich diese Trauer eines engen Angehörigen dort dazu. Ich glaube, dann hatte meine Frau auch so ein bisschen die Schwierigkeit, das alles auseinanderzuhalten.
Kann ich voll
ja. Wieso weine ich jetzt hier eigentlich gerade? Ja. Sind das jetzt hier die Hormone? Ist es jetzt die Trauer? Ist es die körperliche Erschöpfung? Habe ich jetzt hier ein klinisches Problem? Und hier muss ich auch sagen, und du hast gerade die Hebamme erwähnt und hier auch wieder Elke Gold wert in dem Moment. Wir haben ganz offen mit ihr darüber gesprochen. Meine Frau hat sich da auch sofort geöffnet. Das fand ich ganz, ganz toll. Und Elke konnte direkt auch unterstützen, also mit der Art und Weise, wie sie kommuniziert hat. Hat aber dann auch gerade, weil bei meiner Frau kam ja dann eben einiges zusammen, darf man glaube ich durchaus da sagen, hat dann auch eine Psychologin empfohlen. Und dort ist meine Frau dann auch guten Gewissens hingegangen, weil es eben die Empfehlung von Elke war. Und wurde dort, ich sag jetzt mal, Gott sei Dank, wenn es anders gewesen wäre, wäre es jetzt auch nicht so wahnsinnig schlimm gewesen wahrscheinlich. Aber wurde da dann ja entlassen mit den Worten, sie müssen nicht nochmal wiederkommen. Ja, also
okay, super.
Es ist soweit alles gefestigt, was sie fühlen, ähnlich wie du das jetzt gerade eben auch sagst, ist.
Das nimmt ja auch vielleicht ein bisschen die Angst und den Druck so raus irgendwie, ne? Also so diesen Druck ja, irgendwie, so es muss jetzt anders sein, ich bin auch zu traurig. So, weißt du, was ich meine?
Ja. Ja.
Deswegen, ich meinte auch, ich habe diese Gefühle alle so durchlebt und ich habe sie so richtig rausgelassen. Ich habe das so richtig zelebriert auch manchmal. Und ja, wenn man dann irgendwie die Gedanken hat, vielleicht irgendwie, das darf gerade gar nicht so sein. Ich muss doch glücklich sein. Ich habe doch jetzt mein Baby. Ich glaube, das kann viel Druck in eine Situation reinbringen auch und das eigentlich eher noch verschlimmern.
Wie ist denn eigentlich dein Mann damit umgegangen?
Der war voll cool. Also der hat irgendwie gesehen, das läuft alles und ich kann meinen Teil dazu beitragen. Er wusste ganz klar, was seine Aufgaben sind. Also seine Aufgabe war, mich zu versorgen, vor allem mir Essen zu kochen und sich um alles drumherum zu kümmern, was so Papierkram angeht. Und natürlich auch mit dem Kleinen zu kuscheln und zu bonden, ohne Ende ihn zu tragen. Das waren seine Aufgaben. Und ich glaube, der hat auch meine Hebamme einmal mit den Worten entlassen, danke, dass du heute da warst. Sophia geht's immer viel, viel besser, nachdem du hier warst. Und als du gerade Elke nochmal erwähnt hast, muss ich an meine Hebamme denken, die hat sich vor allem um mich gekümmert. Man denkt ja immer, die Hebammen machen so viel mit dem Baby. Ist natürlich von Hebamme zu Hebamme unterschiedlich. Meine Hebamme kam eigentlich jeden Tag für mich, hat sich um mich gekümmert. Und eine Stunde an meinem Bettrand gesessen, mit mir gesprochen, mir Bauchmassagen gegeben. Als ich einen Milchstau hatte, sich um meine Brüste gekümmert, mir eine Fußmassage gegeben und so. Diese Pflege, die war wirklich Gold wert, ja.
Und was ich echt eigentlich auch cool finde, dass du das so sagst, und in unserer Erfahrung war das eigentlich auch so, ist so dieser Teamgedanke irgendwo
ja.
Danach, ne? Dass man halt als Frau auch nicht alleine ist. Du hast heute ganz oft die Hebamme erwähnt.
Ja.
Du hast jetzt gerade ganz toll über deinen Mann gesprochen.
Meine Schwester auf jeden Fall, meine Mama auch, ja.
Deine Schwester, deine Mama, das heißt also dort irgendwo, ja, gemeinsam als große Familie dort diese ersten Tage mit gemeinsam zu meistern und dann fühlt man sich wahrscheinlich oder da schöpft man wahrscheinlich auch dann immer wieder ein bisschen Mut und Energie draus, oder? Wenn man weiß, es sind Leute für einen da, oder?
Ja, das ist das Dorf, was man braucht. Und das ist auch das Dorf, was einem heutzutage manchmal auch eher so ein bisschen fehlt. Also wir leben ja nicht mehr in diesen Großfamilien und in diesen Dorfverbunden und Gemeinschaften. Und das habe ich da auch ganz krass gespürt. Also als wir diesen Kokon, diese Blase erstmal so ein bisschen geöffnet haben für die Leute, die uns wirklich lieb sind, dann waren die auch richtig happy, da irgendwie mit anzupacken. Meine Mama, meine Schwester kamen, haben Lasagne gebracht und haben wirklich die gesamte Wohnung geputzt, aber mit so einem Affenzahn und haben mich und das Baby auch in Ruhe gelassen, weil ich auch meinte so, hey, ich mag den Kleinen irgendwie noch gar nicht aus dem Arm geben. Es ist einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Die so, kein Problem, wo ist das Putzzeug, wo ist der Staubsauger und haben eine richtige Aktion da gemacht. Und das war so toll zu erfahren, irgendwie auch so, ja, dieses großfamilienartige Unterfrauen und so, das war richtig toll, ja. Das ist auch eine Verbindung, die bis heute einfach so besteht dann.
Wunderbarer Moment, glaube ich, überzuleiten in die Kategorie, die ihr am Ende auch immer habt. Und das ist das, also bei euch beim Mama Halblang Podcast. Und das ist das, das Fazit. Und bei uns gibt's die, und du darfst gerne was anderes sagen jetzt als Frank, der ja immer alles genauso machen würde. Aber
ja, ich weiß.
wenn du jetzt das Wochenbett nochmal zum Beispiel mit einem zweiten Kind machen würdest, gibt's irgendwas, was du anders machen würdest?
Ich würde alles ganz genauso nochmal machen und ich wäre wirklich, Max, da muss ich wirklich sagen, ich bin unfassbar dankbar für dieses Wochenbett, für diese magische Achterbahnfahrt. Und wenn ich nochmal ein gesundes Baby zur Welt bringe und direkt nach der Geburt nach Hause gehen kann, dann wird es für mich das allergrößte Geschenk sein.
Ja. Schön. Also das ist wirklich schön. Ich muss sagen, bei uns glaube ich, ja, also diese Kombination von Wochenbett und Todesfall in der Familie, die war schon sehr, sehr tough. Nichtsdestotrotz war und denken wir, glaube ich, beide, sowohl Heidi als auch ich, gerne auch an diese Zeit zurück. Weil wir haben heute oft über Blasen gesprochen, ja, Kokon, Blase, das waren heute so
die Höhle.
Die Begriffe, ja. Die Höhle, das sind alles Begriffe, die wir heute, glaube ich, unvorbereitet irgendwo gewählt haben. Und was man, glaube ich, sagen kann, ist, irgendwann wird diese Blase halt auch durchstochen. Ja. Also, das kann ich auch schon mal sagen. Ich habe dann irgendwann auch den Kleinen des Öfteren auf dem Arm gehabt und nicht mehr geweint, wenn ein Lied kam oder wegen was anderem geweint, weil er nicht einpennen wollte oder so. Aber nicht wegen dem, aber irgendwann zerplatzt halt diese Blase auch und deswegen ist es ganz toll, wenn man selber gefestigt ist. Der Grind, das fand ich schön, dass du das übrigens gesagt hast. Ne? Dieses wirklich, da ist das Baby und das nächste Stillen kommt und ich muss mich drum kümmern. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie das, was die Natur dann da genau da, sagen wir mal, parat hat, damit man da auch durch und weiterkommt. Von daher, bei uns war es insgesamt wirklich auch gut. Es war großartig, dass du da warst, muss ich ganz ehrlich sagen,
vielen Dank für die Einladung.
War echt super und ja, ich glaube, an dieser Stelle können wir dann durchaus aber natürlich auch nochmal verweisen auf das, sagen wir mal, coole Projekt, was wir jetzt auch gemacht haben, weil das gleiche Thema wird auch für uns, weil die Folge kennen wir natürlich, nicht bei euch dann da sein, gell?
Genau. Also falls ihr euch fragt, wo Frank sich rumtreibt, der ist nämlich bei meiner besseren Podcast-Hälfte Rebecca im Podcast Mama Halblang. Und ich bin schon mega gespannt, die Folge zu hören, weil ich kann meinen eigenen Podcast hören, eine Folge, die ich nicht selber aufgenommen habe, und werde das auch nochmal mit ganz anderen Ohren hören. Bin ich super gespannt drauf.
Und ich glaube, so viel dürfen wir verraten, Sophia, die Kooperation von Babypinkeln und Mama Halblang, die soll idealerweise auch hier noch nicht enden. Wir wollen auf Instagram zum Beispiel auch weitermachen. Babypinkeln-Podcast bei uns und Mama Halblang.podcast bei euch.
Genau, Mama Halblang.podcast. Und wir haben uns da so ein kleines Format überlegt. Wir verraten noch nicht zu viel. Das wird auf jeden Fall ganz interessant. Checkt das mal aus.
Genau, also folgt uns, hört rein bei Mama Halblang. Und dann, ja, würde ich sagen, machen wir mal den Deckel drauf, oder?
Und beim nächsten Mal wird weiter gepinkelt, dann wieder im Stehen. So furchtbar. Ich musste so lachen, als so damit weiter gepinkelt und vielleicht nicht im Stehen. Ey, ich musste so loslachen. Okay, cool. Nice.
Gut.
Ich bin so gespannt.